BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Der Journalist, Buchautor, Reporter für die Süddeutsche Zeitung, Jürgen Schmieder, der sagt von sich selbst: Ich habe mich wortwörtlich zu Tode gefressen. Denn in der Corona-Pandemie hat er zwar weiterhin Sport getrieben, aber eben auch viel gegessen. Viel zu viel. Die soziale Kontrolle hat in Zeiten der Kontaktbeschränkungen gefehlt und so hat der Journalist in 2 Jahren 20 Kilogramm zugenommen, bis es gekracht hat. Und zwar so, dass er im diabetischen Koma gelegen ist oder anders gesagt einen diabetischen Schock erlitten hat. Das war lebensbedrohlich und ein Weckruf. Er hat über sein Leben nachgedacht und aus der Not ist eine Tugend geworden, ein gesünderer Lebensstil. Dazu war aber ein komplettes Umdenken nötig und dass ein bestimmtes Fitnessprogramm oder eine von vielen Diäten nicht dauerhaft helfen, das weiß der Journalist. Er hat ja, wenn ich es richtig gezählt habe, 52 Diäten durchprobiert, gilt als Meister des Selbstversuchs. Und heute ist er bei mir im Studio, ich freue mich sehr. Jürgen Schmieder, servus.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf, freue mich sehr.
Wir kennen uns noch nicht lange, aber wir haben, wie ich finde, einen guten Draht gehabt und haben uns gleich auf ein Du geeinigt, dass sich niemand wundert, was denn die zwei so rum, so vertraulich. So vertraulich sind wir noch nicht, aber das kann sich in den kommenden 2 Stunden ändern.
Eben, wunderbar.
Ja. Sie kennen Jürgen Schmieder wahrscheinlich von einigen seiner Bestseller und sein aktuelles Buch, was er geschrieben hat, aufgrund dieser Begebenheiten, dieser Vorkommnisse an ihm selber, heißt Arschtritt ins Glück. Ja, Arschtritt ins Glück. Nochmal, ich habe es schon skizziert. Das hat dich bewogen, anderen Leuten das auch mitzuteilen oder wie kam es dazu dann?
Es war die Feststellung, dass der schlimmste Tag meines Lebens, also dieser diabetische Schock, letztlich der beste Tag meines Lebens wurde. Weil dadurch ein Umdenken entstand und dadurch ich tatsächlich innerhalb von 9 Monaten 30 Kilo abgenommen habe. Es geht aber nicht so sehr darum, abzunehmen. Es ging darum, ich bin so gesund, wie ich noch nie zuvor war. Ich bin so fit, wie ich noch nie zuvor war und ich bin so glücklich, wie ich noch nie zuvor war. Und das provoziert natürlich Leute, dass sie fragen, wie hast du das denn gemacht? Und wenn du dann sagst, keine Diät, kein Fitnessprogramm, nichts Besonderes, dann werden die stutzig. Dann sagen die, also wie geht's denn? Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich es halt auf. Bücher sind halt so mein Weg, mich auszudrücken. Und ich habe dann, glaube ich, in dem Buch so 20 Denkanstöße aufgeschrieben und mit denen man sich hoffentlich identifizieren kann. Und wenn die Leute, die ins Buch reinschauen, auch nur 10 davon für sich nehmen, glaube ich, können die auch einen Weg einschlagen, dass sie wirklich ein gesünderes und vor allem, das ist wichtig, glücklicheres Leben führen, wo sie zufrieden sind mit sich selbst. Also ich glaube, die Zufriedenheit mit sich selbst ist eines der wichtigsten Elemente für ein glückliches Leben. Und ich schaue jetzt gerade in den Spiegel und denke mir so, ich bin jetzt wirklich der ich sein mag. Ich war das lange nicht. Und das ist dieses Umdenken und wo ich den Leuten sage, Mensch, wenn ihr diesen Weg auch einschlagen wollt, schaut mal ins Buch.
Ich habe ins Buch reingeschaut und ich kann das alles schon unterschreiben, was du gerade angesprochen hast. Wir haben natürlich auch noch einiges anderes zu besprechen, weil der Jürgen Schmieder hat viel zu erzählen. Jahrgang 1979, gebürtig aus Tirschenreuth, wie es den Jürgen Schmieder über Regensburg, München bis nach Los Angeles verschlagen hat, was da alles passiert ist, wie die anderen Bücher entstanden sind, das erfahren wir in dieser Stunde. Und natürlich kommen wir dann auf das jüngste aktuelle Buch Arschtritt ins Glück. Gebürtig aus der Oberpfalz ist mein heutiger Gast, Jürgen Schmieder. Jürgen, wir reden über dein Buch Arschtritt ins Glück. Aber lass uns mal ein bisschen in deiner Biografie stöbern, was ich immer ganz gern mache bei einem Gast, der ein Buch mitbringt, weil ich natürlich wissen will, wie es zu diesem Buch kommt. Und vor diesem Buch gibt es eine interessante Biografie und etliche andere Bücher. Fangen wir an. 1979 im schönen Tirschenreuth geboren. Stiftland.
Ja.
Waldsassen nicht weit weg, die tschechische Grenze nicht weit weg. Ein schöner Landstrich.
Es ist der schönste Landstrich, um aufzuwachsen. Also ich erkläre den Leuten, ich lebe jetzt in Los Angeles und wenn die mal wissen wollen, wo kommst du her, sage ich, ich lebe an dem Ort, wie ihr euch Deutschland vorstellt. Also dieses Klischee, ein schöner Marktplatz, ein Kirchturm. Die Leute wahren noch die Traditionen. Es gibt Lederhosen bei uns, es gibt ein tolles Bier, es gibt ein Zeugel. Bei uns daheim, kleine Werbung, geht's zum Hammererzeugel, ganz toll. Also so, wie sich Amerikaner Deutschland so als Klischee vorstellen, da bin ich aufgewachsen und ich sage immer, ich bin ein Hinterwäldler, weil bei uns musst du, wenn du von der Autobahn abfährst, erstmal Viertelstunde durch den Wald und wenn der Wald aufhört, kommt Hirschenreuth. Und ich glaube, es gibt für einen Boom oder auch für Mädels keinen schöneren Ort, um aufzuwachsen, weil es ist behütet. Du kannst jeden Tag raus, du kannst in die Natur, du kannst in den Wald, du kannst an See. Also es ist wirklich, ich glaube, die Eltern mussten sich um uns gar nicht kümmern, weil die wussten genau, wo wir waren. Und deshalb wirklich, es ist einer der schönsten Orte der Welt.
Ein schönes Plädoyer für den Geburtsort, für den Heimatort. Ihr seid ja ab Hirschenreuth knapp unter 10.000, oder? Ja. Wirklich nicht so groß.
Ich glaube, mittlerweile sind es 9.000 und damit kennst du aber auch jeden. Und es ist so faszinierend, wenn du heimkommst. Ich war letztens vor einer Woche auf dem Marktplatz gesessen. Wirklich 20 Leute innerhalb von 10 Minuten erkennen dich. Und sagen, du bist doch der Schmiederbub. Ja, ich bin mit deinem Vater in die Schule gegangen. Und jemand, wir haben doch miteinander Fußball gespielt. Also es ist wirklich so, man kennt sich. Und es ist ja so ein bisschen eine Freude, wenn die dich wiedersehen. Und so, ach Mensch, du bist doch der Schmiederbub. Wie geht's der Mama? Und das ist wirklich, also da geht einem schon das Herz auf, wenn man heimkommt.
Bis du in L.A. gelandet bist, ein weiter Weg, viel passiert dazwischen. Du hast in Tirschenreuth im Stiftland-Gymnasium Abitur gemacht.
Ganz, ganz klassisch. Ich konnte zu Fuß in die Schule gehen. Auch das ist ja so ein Vorteil, wo du sagst, mein Bub, der muss dann mit dem Auto oder der muss im Bus oder keine Ahnung, ich konnte mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Schule. Also besser geht's ja nicht. Abitur am Stiftland-Gymnasium, aber dann wollte ich raus. Mhm. Also so wie halt jeder junge Mensch dann irgendwann mal sich abnabeln muss, musst du raus in die Welt, glaube ich.
Ich habe gelesen, das wirst du uns jetzt gleich noch weiter aufdröseln, du hast studiert Germanistik, Volkswirtschaftslehre, Medienwissenschaften, dann Filmwissenschaften und dann noch Kulturjournalismus. Was ich jetzt aufgezählt habe, das an drei verschiedenen Orten. Mhm. Erzähl.
Ich war erst in Regensburg, hab da bei Jan Regensburg Fußball gespielt, was ganz witzig war, weil diese Fußballkarriere mir ermöglichte, dass ich nach Amerika gehen durfte, weil ich konnte es mir nicht leisten. Studium in Amerika kostet Geld, außer du hast ein Sportstipendium. Und ich bekam ein Fußballstipendium an der University of Michigan, war dort 2 Jahre, bin dann zurück und bin dann an die Filmhochschule nach München. Und wir reden heute noch oft drüber, dass meine Freunde damals, deswegen all diese Studiengänge, die haben sich gefragt, was macht denn der Schmieder eigentlich? Was will denn der mal werden? Weil meine Freunde wurden Zahnarzt, der hat heute ein Kind bekommen. Gruß an Klausi. Mein Zahnarzt, der hat gerade vor 2 Stunden sein erstes Kind bekommen.
Schön.
Deswegen
Gratulation.
Bin ich so ganz, ganz stolz auf ihn. Also die haben eher so die klassischen Berufe und haben sich bei mir immer gefragt, was wird denn aus dem mal werden? Und ich, ganz ehrlich, ich wusste es auch nicht.
Deswegen. Was hat dich dann bewogen damals? Also Germanistik, Volkswirtschaft und Medienwissenschaften, das war in Regensburg. Was hat dich für diese Fächer damals bewogen? Oder war es einfach Zufall oder einfach nicht besser wissen? Das gibt's ja auch.
In gewisser Weise. Also es war tatsächlich, was will ich denn machen? Mich hat Sprache immer interessiert, deshalb Germanistik. Weil ich das wissen wollte, so Linguistik. Ich spiele auch heute mit meinem Buben. Wir spielen immer mit Wörtern und also so wie manche Leute mit Zahlen gerne umgehen, so gehe ich gerne mit Wörtern um. Und das Zweite ist, mich haben Medien interessiert, aber das Business. Also ich wollte eigentlich deshalb so Volkswirtschaft und BWL und Medienwissenschaft, weil ich wissen wollte, wie funktioniert das denn? Also damals war so Kabelfernsehen, wie verdient man denn eigentlich Geld? damals war schon der Rundfunkbeitrag, was macht man denn damit? Und das fand ich spannend. Und ich dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn, wenn ich Volkswirtschaftslehre und Medienwissenschaft studiere, dann werde ich mal der ganz große Intendant beim BR. Das hat dann so nicht geklappt.
Schade.
Kann ja noch werden. Es ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ja. Wo liegt denn eigentlich Michigan? An den großen Seen, so mittendrin ein bisschen, oder?
Genau.
Wenn ich da richtig bin.
Also das ist Midwest, mittlerer Westen. Deutschland sehr nahe. Es ist tatsächlich die größte ausländische Bevölkerung in Michigan ist deutsch. Also in Kalifornien ist es Mexiko zum Beispiel oder oben in Seattle ist es Asien und in Michigan ist es wirklich deutsch. Und damit die Städte so Chicago, Detroit, Indianapolis, das ist so. Und es war sehr, sehr schön. Also die Unistadt war auch sehr klein.
Das ist Ann Arbor.
Ann Arbor bei Detroit, das ist so ein Vorort von Detroit. Sehr viel ist auf die Uni ausgelegt, sehr viel auf den Sport ausgelegt. Also wer sich für Basketball interessiert, die zwei Weltmeister Moritz und Franz Wagner, die letztes Jahr Basketball-Weltmeister wurden, waren auch an der University of Michigan. Deshalb sind die mittlerweile Freunde geworden. Also wir schreiben uns oft so, die leben jetzt in Orlando. Also auch das ist so ein ganz beschaulicher Ort. Und jetzt, wo wir so drüber reden, wird mir klar, ich suche mir immer beschauliche Orte zum Leben. Ganz, ganz komisch.
Auch in Los Angeles, in Hermosa Beach, wo ihr jetzt seid, Frau und Kind.
Ich sag, Hermosa Beach ist Tirschenreuth am Strand. Also es hat 15.000 Einwohner. Wir kennen jeden Nachbarn. Mittlerweile kann unser Bub mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Also jetzt geht er auf die Highschool. Das heißt, er muss keinen Bus mehr nehmen. Und so
wie alt ist der Finn jetzt?
Der wird, im April wird er 15. Und so, ich sag immer so, wie wir früher in den Wald gefahren sind und Partys gefeiert haben oder an den See. Ja, bei uns gab es den Lago, da haben wir Partys gefeiert in Tirschenreuth. So geht er halt an den Strand. Also das hört sich spektakulär an, aber letztlich ist es eine Gruppe von Burschen. Und ob die jetzt an einem Weiher in Tirschenreuth sitzt oder am Pazifischen Ozean, ist egal. Also es sind Kleinstadtjungs, die Kleinstadtsachen machen. Es ist leider so. Also es ist klar, L.A. ist da, aber es ist ein kleiner Ort.
Nein, ich würde sagen, eben vielleicht gar nicht leider, sondern es ist interessant, wenn ich das von dir so beschrieben höre, wie wir, könnte uns allen ein Beispiel sein, dass man sagt, die großen Sehnsüchte, die vielleicht manche Menschen oder jeder von uns irgendwo hat, die muss man so nicht haben, weil, wenn du diesen Bogen spannst und diese Parallele aufzeigst, dass der Weiher in Tirschenreuth, klingt jetzt tatsächlich vielleicht erst einmal komisch, wenn man es so hört, aber es ist nicht viel Unterschied vom Pazifik in L.A. zum Weiher in Tirschenreuth.
Nein, es ist wirklich nicht. Und das Witzige ist, wenn er mir Fotos schickt, sehe ich, dieses Lagerfeuer, das du am Strand machst, haben wir halt damals am See gemacht. Und klar nimmst du ein Surfboard und gehst in den Ozean. So haben wir halt früher so ein kleines Ruderboot gehabt, mit dem wir auf dem Rothenburger Weiher gefahren sind. Also es wirkt so groß, aber letztlich im Kleinen bleibt es gleich. Wir machen die gleichen Dinge. Also ob du jetzt ein Bier da trinkst oder ein Bier dort, ist dann gar nicht so wichtig. Und wie du sagst, Sehnsüchte kann man schon erfüllen. Such dir deinen Ort, an dem du es für dich erfüllen kannst. Das kann Bayern sein, das kann Italien sein oder es kann wie bei uns Hermosa Beach sein.
Das wird in deinem Buch ja auch thematisiert, worauf wir nachher noch zurückkommen, Arschtritt ins Glück. Jetzt sind wir aber noch ein bisschen auf deinem Lebensweg bis dahin. Was hat dich zum Sport gebracht? War das ein sportliches Elternhaus oder war das in Tirschenreuth ein Verein oder Kumpel, der dich da angefixt hat?
Alles. Also mein Papa war natürlich sehr, sehr sportlich. Das war ein ganz toller Fußballer. Und bei uns in Tirschenreuth fand das soziale Leben im Sportverein statt. Also beim FC Tirschenreuth spielst du Fußball, beim ATSV Tirschenreuth spielst du Tennis. Dann gab es einen Basketballverein, du hättest schwimmen gehen können. Also das war schon, das soziale Leben definierte sich über Sport. Und ich hatte das Glück, dass mich mein Papa alles hat ausprobieren lassen. Ich bin dann beim Fußball geblieben, weil ich da ganz gut drin war. aber ich bin schon so Sternzeichen junger Hund. Also wenn Ball in der Nähe ist, dann laufe ich hinterher. So ist es heute noch geblieben. Also ich gehe nicht gern joggen oder sowas, das ist nichts für mich. Aber wenn jemand einen Ball irgendwo hinwirft, dann laufe ich hinterher und spiele das gern. Also ich bin schon so ein spielender Mensch, und das habe ich meinem Buben aber auch vermittelt. Ich glaube, mein Bub hat jetzt 73 Sportarten probiert und ist beim Eishockey geblieben. Also erstaunlicherweise in Kalifornien spielt er jetzt im Jugendkader der Los Angeles Kings spielt er Eishockey. Hätte ich nie gedacht, ich kann noch nicht mal Schlittschuh fahren. Also das ist aber so eine Offenheit, wo du sagst, probier doch alles mal aus und dann bleib bei dem, was dir am meisten Spaß macht.
Sie hören Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Mittlerweile bin ich auch wieder Herr meiner Regler hier am Sendepult. Alles geht nach Plan. Mein Gast heute, Jürgen Schmieder, Journalist, Buchautor, Reporter, Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Los Angeles. Er hat ein neues Buch geschrieben. Er hat ja schon viele interessante Bücher verfasst, vielfach im Selbstversuch. Auch dieses Buch handelt gewissermaßen über einen Selbstversuch, ungewollt, wo es den Jürgen Schmieder gesundheitlich sauber gebeutelt hat und wie er aus dieser Krise rausgekommen ist. Und was er alles dazu gemacht hat und seine ganze Situation beschrieben, das hat er in diesem Buch Arschtritt ins Glück. Jürgen Schmieder, Journalist sein. Wir haben vorhin schon über deine verschiedenen Studien gesprochen in Regensburg, in Michigan und dann auch noch in München. Der Kulturjournalismus, da kommen wir so langsam in die Richtung, wo du heute gelandet bist, Journalismus. Was ist Kulturjournalismus an der Filmhochschule in München?
Das ist ein Sonderstudiengang, wo es ganz einfach darum geht, Kunst zu beurteilen. Also Filme, Fernsehserien, Bücher, aber auch Theater, Oper. Also du kriegst eine zweijährige Ausbildung. C. Bernd Sucher, der SZ-Journalist, war der Studienleiter. Wie beurteilt man denn Filme? Wie berichtet man? Wie interviewt man Stars? Wir mussten zum Beispiel auch lernen Kostümbildnis. Also es gab ein halbes Jahr, haben wir gelernt, aus welcher Epoche müssen die Kostüme sein? Wie funktioniert das? Damit du dann schauen kannst, wenn du einen Film siehst, ist das Original?
Haben die das gescheit gemacht?
Ja, oder
haben
die wenn gut du, recherchiert? Wenn du, ja, oder wenn du jetzt so eine Serie schaust wie Daheim ist daheim. Im Bayerischen Rundfunk, wo du sagst, ist das Wirtshaus wirklich ein bayerisches Wirtshaus? Schenken die da bayerisches Bier aus? Sind die Sachen, die tragen, ist das auch original? Also darum ging es in dem Studiengang, wo du sagst, es muss perfekt sein und dir wird dann schon bewusst, ah schau mal, es geht beim Film oder bei einer Serie nicht bloß darum, ein schönes Drehbuch zu schreiben und dass es einen guten Schauspieler gibt, sondern es steckt viel, 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 viel mehr dahinter von Kulisse und so weiter. Und das hat mich sehr, sehr interessiert, weil ich wissen wollte, wieder, jetzt kommen wir zurück, wie werden denn Filme gemacht und was kostet das denn? Also ich glaube, wenn die Leute mal beim BR eine Tour machen würden, würde denen bewusst, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, um dieses Produkt, das dann bei ihnen daheim im Fernseher oder im Radio landet, tatsächlich funktioniert.
Wohl wahr.
Das war spannend. Das war wirklich spannend, das mal zu erkennen und zu sehen. Und dafür gab es den Studiengang.
Geht mir ja nur als kleines Beispiel von mir, was ich hier beitragen möchte, bin ja eigentlich ein Radiomann, ein Mensch, der mit Sprache umgeht, nur mit Sprache, in großen Anführungszeichen, bin aber auch immer wieder mal beim Fernsehen tätig und mache da als Sprecher, bin da aktiv und dann sehe ich, was, also bis so ein kleiner, nur 5-Minuten-Beitrag entsteht, wie die Kolleginnen und Kollegen rausfahren müssen, vorher Recherchearbeit und dann fährt das Kamerateam raus und dann hast du Licht und Ton mit dabei und dann muss es geschnitten werden und dann muss man sortieren und dann wird der Text dazu gemacht und so weiter und so fort. Also ich denke, das, und das hast du im Großen gemacht.
Genau, es ist ein Aufwand und im Journalismus ist es ja nicht anders, auch wenn man der wird heutzutage oft kritisiert, auch zu Recht. Aber ich bin selber Journalist und merke, also wenn du wirklich, es geht ja um die Wahrheit, sagt man immer, aber wenn du rausfinden willst, was los ist in der Welt, das kostet Zeit. Das ist ein Aufwand, das kostet Geld. Und wenn die Leute gut informiert werden wollen, dann kostet es ein bisschen was. Und ich glaube, das müsste den Leuten ein bisschen bewusst werden, wie viel Aufwand da oft dahinter steckt.
Aufwand, der nötig ist, auch um sauber zu recherchieren, ja. Um intensiv zu recherchieren, um verschiedenste Quellen zu sehen, um sich ein vernünftiges Urteil bilden zu können und nicht nur einseitig auf eine Sache aufspringen oder anspringen.
Es ist relativ einfach, aus einem kleinen Schnipsel sehr viel Meinung zu entwickeln. Ja, also ich vergleiche es oft mit Fußball. Also wenn du schaust, wenn du ein FC Bayern-Spiel schaust, hat jeder eine Meinung, wie der FC Bayern gespielt hat. Dass sie jetzt schlecht waren und jetzt haben sie 8-1 gewonnen, jetzt ist wieder alles gut oder keine Ahnung. Aber warum das so ist? Also warum gewinnen die? Warum verlieren die? Dann ist es Aufgabe von einem Journalisten, mit diesen Spielern zu reden. Und zwar mit so vielen wie möglich. Und von denen zu erfahren, hey, was ist denn in der Kabine los? Was ist denn mit dem Trainer? Dann redest du jetzt mit Max Eberl und sagst, welchen Verein hast du denn vorgefunden? Und aus dieser Information willst du dann deinem Leser oder deinem Hörer sagen, schau mal, das passiert wirklich beim FC Bayern. Und das ist unsere Aufgabe und wir schauen nicht nur im Stadion ein Spiel. Und das müssen wir den Hörern oder Lesern klar machen. Schau mal, wir sind wirklich nah dran und wir geben uns Mühe und wir versuchen, so viel wie möglich rauszufinden. Mhm. Für euch.
Jetzt hast du dich ausgestattet, um ausgebildet zu sein oder um dir Fähigkeiten mit und Fertigkeiten mit anzueignen, eben durch deine Studiengänge Germanistik, Betriebs- oder Volkswirtschaft, Medienwissenschaft, Filmwissenschaft, Kulturjournalismus. Und dann überlegst du dir ja, wo gehe ich hin mit diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten? Wie ging das weiter? Wie bist du bei der Süddeutschen Zeitung gelandet?
Ich bin über den Kulturjournalismus im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung gelandet und habe da Filmkritiken geschrieben über Computerspiele und am Ende so dieses Praktikums sagte der damalige Feuilleton-Chef, also sie sind wirklich, wirklich gut, wir haben aber keine Stelle. Also es gibt im Feuilleton keine Stelle, wenn sie nur etwas über Sport oder Fußball wüssten. Weil es war 2005 und der Feuilleton-Chef sagte, also im Sport wegen der WM 2006, da stellen sie gerade ein. Und ich so, das ist aber Zufall. Ich habe mal bei Jan Regensburg Fußball gespielt. Ich habe tatsächlich Ahnung von diesem Sport. Und dann hat der Feuilleton-Chef beim damaligen Sportchef angerufen und hat gesagt, ich hätte da ein kleines Talent. Magst du den mal anschauen? Dann haben die mich ein Stockwerk höher und mussten so, also im alten Bau bei der SZ in der Innenstadt,
mussten wir
im Paternoster noch runterfahren. Und dann habe ich mich vorgestellt und am Anfang sagten, ja, was will der denn jetzt hier? Und dann habe ich ein paar Sachen über Sport geschrieben und bin seit mehr als 20 Jahren bei der SZ im Sport. Ich bin nie irgendwo, ich habe also noch nie eine Bewerbung verschickt in meinem ganzen Leben.
Du bist jetzt, also bist ja junger Bursch, also oder Mitte 20, ja. Mitte 20 ja. Oder an, ja. Ging das da los?
Ja, also bin dann in den Sport, habe dann so die Zeit auf die WM, dann natürlich das Sommermärchen für die SZ und vor allem SZ Online begleitet. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Also weil das tatsächlich, man durfte sich so als Mitzwanziger während dieser WM, weil so viel los war, durfte sich jeder austoben. Also jeder musste so viel machen. Und ich glaube, ich habe in dieser Zeit, kurz vor der WM, während der WM, mehr über Journalismus und Medien gelernt als in 4 Jahren Studium. Also es ist wirklich so, wenn du dann ins kalte Wasser geschmissen wirst, lernst du schwimmen. Also es kann dir im Trockenen jeder beibringen, Brustschwimmen funktioniert so und so und so. Aber wenn dich dann jemand zur WM ins Wasser wirft, fängst du Strampeln an. Und da waren viel dumme Sachen dabei, die ich geschrieben habe, aber bei der SZ, ich hatte ganz tolle Mentoren, Thomas Becker, Klaus Hölzenbein, die mich immer wieder so gehalten haben und gesagt haben, schau mal, strampel mal in diese Richtung, dann glaube ich, kommst auch auf der anderen Seite an und das braucht man als junger Mensch auch. Also die haben mir erlaubt, Fehler zu machen, was auszuprobieren, haben mich dann nicht sinken lassen, sondern immer wieder hochgehoben und haben gesagt, also du strampelst schon gut, jetzt geben wir dir noch ein bisschen eine Richtung und dann kann aus dir was werden. Also genauso war es und ich hoffe, dass die jetzt stolz auf sich sind, was aus mir geworden ist.
Beheimat, der Vormittagsratsch, habe die Ehre. Heute mein Gast Jürgen Schmieder, Journalist, Reporter für die Süddeutsche Zeitung, Korrespondent in Los Angeles und Buchautor. Jürgen, du hast jetzt geschildert, wie deine Anfänge bei der Süddeutschen Zeitung waren, übers Feuilleton zum Sport. Und dann ist dir irgendwann mal in den Sinn gekommen, ach, ich könnte ein Buch schreiben. Oder wie war das? Wenn ich anschaue, ich glaube, das erste Buch, was von dir erschienen ist, war 2008, Mein Bauch gehört mir. Wie ging das los, dass du dir sagst, ja, ich schreibe ein Buch oder ein Zeitungsartikel genügt mir nicht in seiner Länge?
Es genügte am Anfang. Es war so, dass ich von dem sogenannten Gonzo-Journalismus sehr begeistert war. Also,
das heißt,
wo sich der Journalist selber zum Objekt der Berichterstattung macht. In Amerika war Hunter S. Thompson der Erste, dieses Fear and Loathing in Las Vegas, wo er nach Vegas fuhr zu einem Rallye-Rennen und quasi nicht beschrieb, wie dieses Rennen funktioniert, sondern seine Erlebnisse. Und dann wurden diese Drogeneskapaden, gibt es den Film mit Johnny Depp, Fear and Loathing in Las Vegas. Also er machte sich selbst zum Objekt der Berichterstattung. Das schwappte dann Ende der 90er nach Deutschland, da gab es die Zeitschrift Tempo, wo die Reportagen so geschrieben waren, dass der Reporter nicht mehr sagte, schau mal, ich bin wo, sondern es funktioniert, weil ich dort bin. Also was erlebe ich denn dort? Und ich fand das spannend, weil du sagst, okay, der nimmt dich jetzt so auf seine Schulter mit. Der stellt sich jetzt nicht so auf den Olymp und ich erkläre dir die Welt, sondern er sagt dir, schau mal, ich bin mittendrin. Ich bin hier für dich. Und was erlebe ich denn? Und das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Das darf man in der SZ nur sehr dosiert einsetzen. Also ich würde sagen, du darfst alle zwei Jahre mal so einen Text schreiben. Also einer meiner Texte war während Covid, als Las Vegas wieder aufmachte, durfte ich mit dem DJ Steve Aoki 48 Stunden diese Ekstase in Las Vegas erleben. Und das funktioniert aber nicht, wenn du von oben drauf schaust, sondern du musst dem Leser sagen, was ist hier los? Ich nehme dich jetzt mit. Ich stehe mit Steve Aoki im DJ-Booth, in dieser Diskothek. Was erlebt man? Und das ist eine Form von Journalismus, die umstritten ist, weil sie subjektiv ist, weil du sagst, also ich bin jetzt hier, was erlebt man denn da? Ist oft bei Krankheiten so. Also wenn Journalisten Krankheiten erleben und dann drüber schreiben und sagen, bei welchem Arzt war ich, wie habe ich diese Krankheit besiegt, und dann nimmt man den Leser mit. So ging es los, weil ich war damals schon zu dick und ich wollte abnehmen und habe Diäten probiert. Und daher kommt diese Form des Journalismus. Ich kann ja nicht sagen, diese Diät ist gut oder schlecht, aber ich kann sagen, ich habe sie probiert und für mich wirkte sie ja oder nein. Und dann kann der Leser immer noch entscheiden, okay, der Schmieder hat jetzt die Starkbier-Diät probiert, also wo ich nichts gemacht habe, außer Starkbier zu trinken. Was steckt für mich dahinter? Also kann ich es auch probieren? Und weil diese Kolumne in der Süddeutschen, haben ein paar Leute gelesen, hieß es, da könnte man ein Buch machen. Und das war relativ nicht super erfolgreich, aber es war okay. Und aus diesem Mensch, schau mal, das könnte ein paar Leute interessieren, wenn
die Kolumne hieß, und auch das Buch dann, Mein Bauch gehört, mir natürlich bewusst der Titel so, der ein bisschen in die Irre führen mag, und sagt, hä, was sagt der Mann da?
Und Mann, ist ein riesen Quatschbuch, also man wird leider nichts lernen, aber das ist auch so eine Entwicklung, wo man sagt, ich war damals sehr, sehr jung, war sehr, sehr dumm und habe dieses Buch geschrieben. Und aus diesem Versuch entstand dann, Mensch, man könnte doch mehr probieren. Man könnte doch öfter mal so eine Sache machen. Und wie gesagt, im Journalismus ist es ein bisschen umstritten, weil du dich so ein bisschen als Subjekt nimmst. Und es gibt Journalisten, die halten von dieser Form gar nichts. Die sagen, Journalist muss immer weg vom Objekt, der muss immer Abstand halten, eine journalistische Distanz.
Ja.
Finde ich auch richtig. in manchen Momenten musst du aber rein.
Genau, es ist ja genau, jetzt fällt mir gerade Hans-Joachim Friedrichs ein, von dem stammt doch der Satz, mach dich mit keiner Sache gemein, ja, auch nicht einmal mit einer guten.
Ja.
Also das ist ja genau das andere.
Ganz genau, es ist völlig richtig. Man macht sich aber nicht mit der Sache gemein, sondern man springt rein. Das ist deswegen ist es fast eine Kunstform im Journalismus, wo du sagst, okay, ich bin da, aber im Beispiel von Steve Aoki, der ist nicht mein Freund. Ich sage nicht, dass es gut ist, was der macht, aber ich stehe neben ihm. Und ich sage, schau mal, lieber Leser oder lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, ich bin wo du nicht sein kannst. Ich bin für dich da und ich erzähle dir jetzt, was ich erlebe. Und weil es im Journalismus recht umstritten ist und weil auch der Aufwand sehr groß ist, kamen die Bücher, weil ich gesagt habe, mir ist völlig bewusst, in der Süddeutschen Zeitung gibt es keinen Platz dafür. Also es ist nicht erlaubt oder man will nicht. Und dann sage ich, okay.
Genau, es ist ja was heißt erlaubt eben? Es ist eine Frage, welche Ausrichtung man haben
genau,
will.
Genau, es ist völlig okay. Und die Süddeutsche Zeitung wäre für diese Versuche der falsche Ort gewesen. Also völlig in Ordnung. Also da ist auch nichts böse und so weiter. Und dann sagt man, okay, was ist denn der richtige Ort für mich, um diese Experimente, diese Selbstversuche zu beschreiben? Und dann war für mich ein Buch. Weil im Buch habe ich ein bisschen Platz, ich kann ein bisschen erzählen, ich kann ein bisschen beschreiben. Und so entstand, dass jetzt, glaube ich, mittlerweile 9 Bücher entstanden sind. Mhm.
Hast du jetzt das letzte mitgezählt? Arschtritt ins Glück? Nein, das ist ja, das läuft ja, also da sind wir ganz anders unterwegs.
Ja.
Mit diesem Buch bist du ja doch anders unterwegs.
Ja.
Das ist kein Selbstversuch.
Es ist kein Selbstversuch. Letztlich, klar, ich nehme die Leser wieder mit auf meine Reise und sage, schau mal, vielleicht könnt ihr für euch was lernen. Aber ich habe es ja nicht geplant. Also bei den anderen Büchern habe ich geplant, ich will 40 Tage nicht lügen, ich will Frauen verstehen, ich will alle Gesetze in Deutschland beachten. In diesem Fall gab es die Möglichkeit nicht, weil es ist mir passiert. Mhm. Und dann musste ich damit umgehen. Also es ist kein Selbstversuch.
Mhm. Was dem Jürgen Schmieder passiert ist durch seinen diabetischen Schock, das erfahren wir in der nächsten Stunde, weil da tauchen wir dann ein bisschen ein in dieses Buch Arschtritt ins Glück, wie er mit dieser lebensgefährlichen Situation umgegangen ist. Und ein bisschen was möchte ich von den anderen Büchern vorher wissen, aber das machen wir in der nächsten Stunde. Wir haben noch eine Stunde schön zum Ratschen. Jürgen Schmieder, danke, dass du da bist.
Danke.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Ich freue mich, dass bei mir im Studio sozusagen ein Kollege ist von der Süddeutschen Zeitung, Jürgen Schmieder, Journalist, Buchautor, Reporter, Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung aus Los Angeles, gebürtig aus Tirschenreuth. Noch einmal herzlich willkommen, Jürgen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Du bist ein Meister des Selbstversuchs, habe ich mal formuliert gehört und gelesen. Die Hörerinnen und Hörer kennen vermutlich einige deiner Bestseller. Mein Bauch gehört mir, so haben wir angefangen. Vorhin, genau. Ich wollte sie in der richtigen Reihenfolge bringen, dann muss ich mir ein bisschen sortieren. Und dann ein großer Erfolg war auch Du sollst nicht lügen.
Ja.
Über deine Bücher, es folgen noch ein paar danach, da reden wir in dieser Stunde, und dann landen wir endlich bei deinem aktuellen Buch. Vielleicht in deinem Leben das Wichtigste, könnte man das so sagen? Oder wie würdest du es einordnen?
Ja, unbedingt. Also die anderen Bücher waren ja, weil ich was erfahren wollte übers Leben. Also wie Du sollst nicht lügen, ich wollte wissen, wie ist es denn, wenn man immer ehrlich ist. Dann nerven mich all diese Gesetze in Deutschland, weil ich glaube 70% aller Gesetzbücher weltweit, wenn man die sammeln würde, stammen aus Deutschland. Also dieser Regelwahn in Deutschland hat mich aufgeregt und ich wollte das wissen. Durchs Zusammenleben mit meiner Frau ist entstanden der Frauenversteher, weil ich so ein bisschen neugierig war. Also all diese Bücher waren mehr so Neugier, auch ein bisschen Spaß, schon ernst, was über das Leben zu lernen, aber es waren Experimente.
Wir haben es ja vorhin schon angedeutet in der letzten Stunde, eben diese Art Journalismus mit Selbstversuch, wo der Journalist so eintaucht in die Materie, das birgt ja auch unter Umständen Gefahr der Oberflächlichkeit oder zumindest den Vorwurf der Oberflächlichkeit, aber du sagst ja, man kann es eben auch anders sehen.
Du musst es so sehen, es ist eben nicht objektiv. Also davon musst du dich verabschieden und das musst du dem Leser aber auch sagen. Also du musst dem Leser sagen, schau mal, ich probiere etwas. Also ich schreibe jetzt kein wissenschaftliches Buch übers Lügen. Und es ist nicht eine Studie, sondern es ist, schau mal, ich probiere etwas, von dem du vielleicht sagen würdest, das würde ich selber nicht tun. Ja, die meisten, wenn ich den Leuten gesagt habe, ich habe 40 Tage nicht gelogen, dann haben die gesagt, ich bin auch immer ehrlich. Dann habe ich gesagt, das stimmt nicht. Jeder Mensch lügt 200 Mal am Tag. Das können auch nette Lügen sein. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es aus. Und lieber Leser, schau mal, wenn du auf meiner Schulter hockst, was sehen wir denn? Was gucken wir uns gemeinsam an? Und dann kannst du als Leser sagen, Mensch, damit identifiziere ich mich, das finde ich gut. Du kannst aber auch sagen, was der Schmieder macht, würde ich jetzt anders machen. Und das musst du aber dem Leser dann auch zugestehen. Während du im Journalismus natürlich sagst, schau mal, wir sind sehr objektiv, hier sind die Fakten. Machst du bei so einem Selbstversuch, machst du dich natürlich auch verwundbar, angreifbar, weil der Leser zu Recht sagen darf, nein, das ist nichts für mich. Oder wie du da rangegangen bist, würde ich anders tun. Das ist völlig in Ordnung. Also es ist völlig in Ordnung, wenn jemand über diese Bücher sagt, ist nicht meine Biersorte. Also das mag ich nicht.
Jürgen Schmieder bei uns zu Gast, den habe ich die Ehre. Der Meister des Selbstversuchs, wie es einmal hieß, da schmunzelt er. Und es trifft es auch gar nicht so ganz, weil alle die Selbstversuche sind ja in gewisser Weise auch von einer demütigen Haltung, auf jeden Fall respektvollen Haltung geprägt, oder? Das kann man so sagen.
Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich will was übers Leben lernen. Und meistens entsteht das so aus einer Krise oder aus irgendwas, wo man sagt, das Religionenbuch entstand ja aus einer Verzweiflung irgendwie, wo man sagt, so ist die katholische Kirche wirklich mein Sinnstiftendes, ist das meine Religion?
Weil dein Religionenbuch, wenn ich da den Titel noch schnell mitschicken darf, das hieß, das war 2011 oder 2012, ich will den Himmel, ich will in den Himmel oder als glückliche Kuh wiedergeboren werden, vom demütigen Versuch, ein religiöser Mensch zu werden. Darum geht es gerade, was du da ansprichst.
Es war die Suche, weil ich während dem Studium oder während meiner ersten Jahre als Journalist sehr viele andere Religionen kennengelernt habe. Und wenn du in einem bayerischen Dorf aufwächst, ist Christentum oder katholisch das Einzige. Meine Frau war evangelisch. Und irgendwann triffst du Menschen, die anders sind oder die einen anderen Glauben haben. Ja, Hindus, Muslime, Buddhisten. Und irgendwann habe ich gedacht, also warum will ich denn nicht mehr erfahren? Was bietet ihr mir denn? Und dann bin ich quasi ein Jahr um die Welt gereist zu den verschiedenen Religionen mit der einfachen Frage, was wollt ihr von mir? Also was sind meine Aufgaben in dieser Religion? Was sind die 10 Gebote? Und was bietet ihr mir? Also was kommt denn nach dem Tod? Und das kam so, also meine Frage, die sich, glaube ich, jeder Mensch irgendwann mal stellt, was passiert denn, wenn wir sterben? Und natürlich will ich in den Himmel, ich würde gerne ins Paradies. Und da sieht man aber, oh, andere Religionen haben eine andere Idee. Und das wollte ich gern lernen. Und genau deshalb gibt es dieses Buch.
Und das neueste Buch gibt's, weil du, naja, das hättest jetzt nicht lernen wollen, vielleicht, aber dann doch wieder, wenn du sagst, da hast du ja eingangs schon gesagt, der schlimmste Tag in deinem Leben war auch der beste Tag. Und daraus ist das neue Buch von dir entstanden, Arschtritt ins Glück. Ja, und auch da spielt der Tod eine Rolle, weil du dem gerade noch so von der Schippe gesprungen bist.
Ja, es ist, also die Ärztin sagte, eigentlich hätten sie sterben sollen. Und das ist schon so ein Moment, der dich aufweckt. Also bei mir dieser HbA1c-Wert, der bei gesunden Menschen zwischen 5,5 und 6 liegt, bei 12 hört die Skala auf, also da bist du tot. Und mein Wert war 13,2.
Da müssen wir jetzt einen Rückschritt machen. Mhm. Wir reden von vor 2 Jahren. Mhm. Warte mal, das war die Corona-Zeit. Wir haben jetzt 24, das war 22.
Es war Ende 21, Dezember 21, also mitten
in der... Was ist genau passiert?
Also ich bin natürlich die 10 Jahre vorher immer so ein bisschen dicker geworden oder nicht. Also so jeder dieses Jojo kennt jeder, so ein bisschen auf und ab. Und während Corona in dieser Einsperrung.
Noch dort dazu, wenn ich das gehört auch zu der Geschichte, finde ich. Du bist mit deiner Frau Hanni und der Finn, da war er gerade kurz auf der Welt, 2012 seid ihr.
Genau.
Nee, 13.
13, da war er 4 Jahre alt.
Seid ihr nach Los Angeles gegangen als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Und dann, ja, kann man sagen, oder ich sage es jetzt einmal so, geiler Job, liebevolle Familie, aber dann auch durchzockte Nächte mit Kumpels. Und das entnehme ich deinem Buch, dieser Slogan, work hard, play hard. Warst du leichtsinnig?
Ja, stimmt. Aber ich glaube, ich war wie jeder sture Mann. Also wo du sagst, du arbeitest und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ob jetzt der Weiher oder der Ozean. Man ist dann so Mitte 30, man hat einen Job, man hat die Kinder, also man ist schon gestresst, so wie jeder. Abends trinkst du gern dein Feierabendbier. Oder drei oder vier. Und ob du das jetzt am Pazifik trinkst oder an einem Weiher, ist egal. Mhm. Also und ich glaube, deswegen können sich sehr viele Leute mit meiner Geschichte identifizieren, weil du kennst es. Ja? Plötzlich wird der Bauch ein bisschen größer, aber du sagst, zum Sport schaffe ich es nicht. Ja, und dann sagst du, ja, ich müsste mich gesünder ernähren. Dann steht aber die Schwarzwälder Kirsch von deiner Frau auf dem Tisch. Ja, meine Frau ist eine wahnsinnig tolle Bäckerin. Und ob die diese Schwarzwälder Kirsch in Kalifornien backt oder in Bayern, ist egal. Also ich glaube, dieses Leben, das ich geführt habe, mit dem können sich Millionen von Menschen identifizieren, weil es ihnen genauso geht. Ja, ich treffe jetzt hier in Deutschland so viele Leute, denen ich meine Geschichte erzähle. Und die meisten oder fast alle sagen, mir geht's genauso.
Ich müsste jetzt
ein bisschen mehr Gemüse essen, ich müsste auch. Und ich habe es halt dann, vielleicht haben die Hörer das jetzt schon mitbekommen, dass ich Sachen gerne ins Extrem treibe. Damit ist halt dann bei mir nicht nur ein Spurzen zum Schweinebraten, sondern da müssen 3 und wenn dann bei meiner Frau noch ein halber liegt, der halbe muss dann auch noch rein. Und so kam es dann, dass ich während Corona wirklich fast 20 Kilo zugenommen habe, weil der Sport ausfällt, weil du keine Kontakte mehr hast, weil du nicht mehr rausgehst, dich nicht mehr triffst, ja, dann liegst du so auf der Couch, bist depressiv.
Finde ich einen interessanten Aspekt, den ich hier von dir nochmal erzählt bekommen mag. Du hast das im Vorgespräch angedeutet, dass die Covid-Maßnahmen in Kalifornien um einiges das hier bei uns übertroffen haben, wenn Beispiel an deinem Sohn Finn, der wie lange nicht in der Schule
war? Also der war 15 Monate lang keinen Tag in der Schule. Also von
Mitte, weil Schule dicht war einfach.
Schule war dicht. Du durftest 15 Monate nicht in die Schule. Der hat Ende 4. Klasse aufgehört, die 5. Klasse komplett daheim gemacht. Und so zu Beginn, nach den ersten 2 Monaten der 6. Klasse, ging er wieder in die Schule, der erste Schultag. Und das erzähle ich den Deutschen dann schon irgendwie, wo du sagst, ja, es war für niemanden einfach. Also Corona, glaube ich, war weltweit einfach ein Riesenstreck. Punkt. Aber das war unsere Geschichte, wo du sagst, also wir saßen wirklich 15 Monate in einer kleinen Wohnung. Mit mehr Blick kannst du jetzt sagen, Mensch, das war toll, aber man sitzt dann schon aufeinander und das war eine schlimme Zeit für uns, weil du wirklich nicht raus durftest.
Das finde ich flankierend zu deiner Schilderung, wie es mit deinem Körper ging. Also alles in allem anstrengend, fordernd, stressig, keinesfalls gesund.
Nein, und jetzt sage ich wieder, ich bin kein, diesmal ist es kein Selbstversuch, sondern ich glaube, ich habe erlebt, was viele Leute während Covid für sich auch erlebt haben, auch in Deutschland, wo die sagten, okay, das Fitnessstudio ist zu, der Tennisplatz ist zu, wir durften nicht Fußball spielen. Ja, und dann durftest du ja nicht in den Supermarkt, dann hast du dir halt irgendwie geschaut, irgendwas zu essen zu bekommen. Ja, und der Mensch, wenn es ihm nicht gut geht, greift er halt auch mal zum Bier. Weil er abends sagt, ja gut, jetzt trinke mal eine halbe. Also so, glaube ich, ist es sehr, sehr vielen Menschen gegangen. Und ich habe auch von sehr, sehr vielen Menschen erfahren, dass die während Covid gesundheitliche Probleme hatten.
Und je nach Konstitution übersteht man sowas ohne größere Blessuren, aber bei dir nicht.
Das war dann tatsächlich dieses diabetische Koma mit 980 Blutzuckerwert, was völlig irre ist.
Wie lief das ab? Was muss man sich da vorstellen? Also man kann es im Buch nachlesen.
Aber also die Nacht, das Koma selber verschläfst du ja. Also du merkst ja gar nicht, dass du im Koma bist. Irgendwie, du wachst ja draus auf. Und ich habe nichts gesehen. Ich war von oben bis unten, habe ich mich übergeben, vollgeschwitzt. Schlimmer als diese Nacht waren die 2 Monate danach.
Aber jetzt muss man schon zuerst mal sagen, die Ärzte sagen, das, was in dieser Nacht passiert ist, das überlebt man eigentlich nicht.
Nein.
Du hast es aber irgendwie überlebt.
Aus unerklärlichen Gründen. Also die Ärztin sagte selber, so einen Wert hat sie noch nicht gesehen bei einem Menschen, der überlebt und bei dem man nicht wenigstens einen Fuß abnehmen muss. Sagte sie, es ist quasi ein Wunder. Also es ist ein Geschenk Gottes, dass ich irgendwie überlebt habe und diese zweite Chance bekommen habe. Und die erste Frage der Ärztin war tatsächlich, also schauen Sie mal, Herr Schmieder, Ihnen wurde ein zweites Leben geschenkt. Was machen Sie denn draus? Mhm. Und das war schon so eine Frage, wo du wirklich so, du sackst so im Stuhl zusammen und sagst, okay, jetzt denken wir mal drüber nach. Was machen wir denn jetzt aus diesem Leben, das dir geschenkt wurde?
Jürgen, du hast gesagt, ja, das war ein Moment nach diesem diabetischen Schock, den man eigentlich nicht überlebt, mit diesen Werten. Das war ein Moment zum Nachdenken, zum Innehalten, zum Neugestalten. Wie kam es überhaupt dazu? Das kommt ja nicht aus heiterem Himmel, das kriegt man ja nicht einfach so.
Nein, also ich war schon monatelang vorher diabetisch und wusste es nicht, weil ich während Corona nicht zum Arzt ging. Also weil ich fühlte mich schon schlecht und ich fühlte mich...
Ich wollte gerade sagen, gab es Anzeichen? Hätte es Anzeichen gegeben, dass man sagt, das sollte ich vielleicht mal checken lassen?
Definitiv. Also meine Frau sagte sogar, Mensch, du schaust schlecht aus. Und nicht attraktiv, sondern schau mal, du bist grau im Gesicht und irgendwas. Aber es hieß ja während Covid, wenn nichts Essentielles kaputt ist, geh nicht zum Arzt, geh nicht in die Ding. Und ich muss dann schon sagen, ich bin ein sturer Hund, auch. Und bin dann nicht zum Arzt gegangen. Also es war schon, deshalb ist auch so einer der Weckrufe im Buch, Leute, wenn es euch nicht gut geht, lasst euch untersuchen. Geht hin, es kostet ja nichts. Also was kann euch denn passieren, außer dass der Arzt euch sagt, ja, du musst was ändern. Und das ist aber keine negative Botschaft, sondern wir haben ja vorhin mal über Schwimmen und wenn du am Untergehen bist, ist doch toll, wenn ein Arzt dir sagt, schau mal, in die Richtung geht's zur Gesundheit. Deshalb schon ein Appell an alle, wenn ihr was spürt, wenn ihr merkt, bei euch stimmt was nicht, geht sofort zum Arzt, denn irgendwann wird's zu spät sein. Das kann ein Knieschmerz sein, wo plötzlich Arthrose drin ist oder keine Ahnung. Geh lieber einmal zu früh und einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig. Ich bin der lebende Beweis, zu wenig gegangen zu sein.
Sagt einer, der aber jetzt, das darf man so sagen, das weißt du aus ärztlichen Befunden jetzt auch, der kerngesund da sitzt und der hier so gesund da sitzt, ohne dass er Medikamente nimmt und ohne dass er groß Diäten macht und ohne dass er ein großes Fitnessprogramm hat. Und das alles wird im Buch geschildert. Jetzt nimm uns nochmal mit in die Zeit nach dem diabetischen Schock. Du hast vorhin angedeutet, dann folgten erst die schwierigen Zeiten oder schwierige Wochen oder schwierige Monate.
Also die Ärztin sagte, sie sind noch nicht über dem Berg. Also bloß weil du aus dem Koma aufwachst, bist du ja nicht gesund. Und das Schlimme war, meine Sicht aufgrund des Blutzuckerwertes war meine Sicht gestört. Ich bin geschwankt von 2,0 Dioptrien Weitsicht zu 1,75 Kurzsicht innerhalb von 24 Stunden. Immer wieder, jeden Tag, weil anhand des Blutzuckers ging es auf und ab. Das heißt, ich hatte 8 verschiedene Brillen daheim, die ich je nach Sicht ausprobiert hatte. Ich war total schlapp. Weil mir dauernd schlecht war aufgrund dieser Sicht, musste ich mich dauernd übergeben. Also ich war 2 Monate lang ein hilfloses Stück. Und mir wurde dann auf der Couch bewusst, wenn jetzt was passiert, wenn jetzt ein Erdbeben käme, müsste meine Familie mich retten. Und das war so ein Moment der Hilflosigkeit, wo du sagst, also eigentlich will ja ich der Papi sein, der seinen Buben dann ins Auto tragen würde. Eigentlich bin doch ich der Kisten schleppt, der dann im Notfall für die Familie da wäre. Und dann wird dir bewusst, weil du dich so gehen hast lassen, bist du jetzt der Hilflose, der zur Bürde für deine Familie wird. Und das ist, wir haben ja gesagt, ich bin ein sturer Hund und ein stolzer Kerl. Das war der wirklich schlimmste Moment, wo du sagst, ohne Hilfe könnte ich noch nicht mal, wir hatten gerade Feueralarm, könnte ich noch nicht mal das Haus verlassen. Und das ist schlimm. Und da merkst du, okay, um bereit zu sein fürs Leben, um bereit zu sein für Aufgaben, muss ich fit genug sein für diese Aufgaben. Da muss ich mich ändern.
Und was war der, gab es einen Moment oder war es ein Prozess, der wo es dann so geschnackelt hat, dass du sagst, so, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen, jetzt greife ich es an. Das kann ja unterschiedlich passieren. Ja. Der Leidensdruck wird größer oder es gibt so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Oder ist es beides?
Ich habe meinen Sohn gesehen und habe dann an meinen Vater gedacht, weil der nämlich auch Diabetiker war. Der hat sich aber nicht geändert. Der hat einfach weitergemacht. Und der hatte mit 15 Jahre lang passierte dem nichts. Und dann kamen Herzinfarkte, Schlaganfälle, 3 Herzinfarkte, 4 Schlaganfälle insgesamt. Und die letzten 15 Jahre saß der nur noch auf der Couch und hat vom Leben nicht viel mitbekommen. Und das war für mich als Sohn sehr traurig, weil ich wollte, dass der kam zum Beispiel nicht nach Michigan. Ich wollte, besuch mich doch, schau mal ein Fußballspiel in Michigan. Der konnte nicht mehr fliegen. Das bedeutet, er war nicht Teil meines Lebens. Und irgendwann ging mein Bub an mir vorbei, als ich auf der Couch saß und ich habe gesagt, das wird mir nicht passieren. Ich will auch mit 70, mit 75, mit 80, ja hoffentlich, mit dem noch auf die Zugspitze gehen. Wenn der sagt, Papa, lass uns wandern gehen, will ich dabei sein. Und aus diesem Moment, als der so an mir vorbeiging, habe ich gesagt, okay, was muss ich tun, um bis ans Ende meines Lebens bereit zu sein für Abenteuer mit meiner Frau, die macht schon eine Liste gerade, was wir noch erleben wollen, und vor allem mit diesem Buben. Ich will sehen, wie der aufwächst, ich will sehen, was der macht. Und aus diesem Aha-Moment entstand alles, was in dem Buch steht, alle kleinen Denkanstöße haben alles mit diesem großen Ziel zu tun, bereit zu sein, so lang wie es geht, viele Abenteuer zu erleben.
Das habe ich aus dem Buch unter anderem mitgenommen. Du hast das jetzt so beschrieben und hast das konkret an deinem Sohn festgemacht und hast dieses Ziel jetzt, so viele Abenteuer wie möglich. Aber du schreibst ja auch im Buch, und das nehme ich eben für mich mit oder könnte jede Leserin, jeder Leser mitnehmen. Es geht jetzt nicht für jeden, es kann ja von, wie muss ich sagen, für jeden von uns kann es was anderes sein, ja. Aber was ich mitnehme, ist ein Ziel und eine Motivation zu haben. Für dich ist es der Bub und das Abenteuer. Das kann aber für mich ja ganz was anderes sein. Aber der Knackpunkt ist, wenn ich es richtig verstehe, dieses Ziel und diese Motivation.
Ja. George Bernard Shaw schrieb, finde eine Bestimmung im Leben, die du für mächtig hältst. Also was ist dir im Leben wichtig? Oder wenn ich jetzt auf Lesungen bin, ich frage jetzt dich ganz konkret, was hast du denn noch vor im Leben? Lieber Johann, was hast du denn die nächsten 20 Jahre noch vor? Was ist deine Bestimmung? Wo sagst du, da habe ich jetzt so richtig Bock drauf? Du musst nicht antworten. Also man darf da gern drüber nachdenken.
Das muss ich tatsächlich. Das fragt sich ein 56-Jähriger. Ja. Kann man sich, ist ja wurscht, in welchem Alter.
Und mit 56 ist Leben noch nicht vorbei.
Nein, natürlich nicht.
Also du hast noch hoffentlich 25, 30 Jahre vor dir. Und meine Frage an dich ist, was hast du denn in diesen 30 Jahren noch vor? Mit deiner Frau, mit anderen Partnern, mit Freunden, mit was weiß ich. Und lass dir Zeit bei dieser Antwort. Denk drüber nach. Was willst du denn machen? Und aus dieser Antwort, das muss nicht der Sohn sein, das muss nicht die Frau, das kann der Beruf sein. Ja, man kann mit 56 sagen, ich will noch im Beruf nochmal richtig durchstarten. Und aus dieser Antwort, die du dir selbst gibst, die gibst nur, du musst es niemandem rechtfertigen, das ist deine Antwort, ergibt sich die nächste Frage, und was musst du dafür tun, um deine Bestimmung oder dein Ziel zu erreichen? Dann ergeben sich aber andere Ziele. Also bei mir ist es, ich will körperlich fit sein für Abenteuer mit meinem Buben. Wenn aber jemand sagt, er will noch eine Fremdsprache lernen, oder er will mal im Ausland leben. Ja, viele Leute sagen ja, Mensch, ich würde noch mal gern in Mailand leben. Dann musst du Italienisch lernen. Also die kleinen Ziele können auch komplett unterschiedlich sein. Und deswegen schreibe ich ja im Buch, das ist kein Diätprogramm. Das ist kein Fitness-irgendwas, sondern du musst für dich finden, was ist mir wichtig im Leben und was muss ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen.
Gebürtig aus der Oberpfalz, aus dem schönen Tirschenreuth, ist Jürgen Schmieder unser heutiger Gast, Journalist, Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung und Buchautor. Sein jüngstes Buch heißt Arschtritt ins Glück, der eine Moment, der dein Leben für immer verändert. Nach einem diabetischen Schock hat Jürgen Schmieder sein Leben umgekrempelt. Und zwar nicht nur, weil er musste, nein, er hätte nicht müssen. Es ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber dein Credo ist, Jürgen, ich will. Mhm. Und dass man zu dieser Haltung kommt, empfiehlst du alles, was in dem Buch steht. Das finde ich das ausgesprochen Angenehme, sind Ratschläge, und du wirst nicht müde, im Buch zu betonen, das ist deine Sichtweise, es hat dir gut getan. Es heißt dann auch irgendwie, wenn es der faule Schmieder schaffen kann, dann kann es jeder schaffen. Es sind alles Ratschläge und Denkanstöße. Das finde ich das sehr Sympathische. Und eben, dass man zu einer Bestimmung finden soll und eine Motivation finden soll.
Es geht wirklich darum, du musst es wollen und du musst es dürfen. Und wie gesagt, es ist jetzt kein A bis Z Programm und es ist kein, oh, schau mal, was ich Tolles geschafft habe, sondern ich sage, schau mal, so habe ich gedacht. Also wie gesagt, mein erstes Buch ging es um 52 Diäten und ich bin mit allen gescheitert. Mhm. Jeder kennt das doch, wo du Neujahrsvorsätze machst und du scheiterst. Jeder kennt, meldest dich im Fitnessstudio an und gehst nicht mehr. Weil es eine Pflicht ist. Und wenn aus der Pflicht, wenn du es dann zweimal nicht schaffst, entsteht so eine Enttäuschung. Dann bist du auf dich selber sauer und irgendwann sagst du, jetzt ist eh schon wurscht. Dann sind wir im Jojo. Wenn du aber sagst, ich mache diese Dinge, weil ich es für mich will, weil es für mich wichtig ist, entsteht ein Gefühl des, das brauche ich. Diese Stunde, meine Regel ist so, eine Stunde am Tag gehört mir. Das ist so Me-Time. Und mit dieser Stunde
Zeit für mich.
Ja. Mhm. Wenn du in der Stunde ein Bad nehmen willst, dann mach's. Wenn du eine Pizza essen willst und auf der Couch Social Media anschauen willst, mach's. Dann brauchst du aber nicht zu mir kommen als Ausrede, oh, ich habe nie Zeit. Weil ich sage, doch, in der Stunde könntest du aber auch mit dem Hund spazieren gehen. Es ist nicht so, dass ich immer Sport mache. Also eine Stunde spazieren gehen mit dem Hund in die Natur raus, das reicht oft schon. Und aus diesem Gefühl wird, was mache ich denn mit meiner Stunde? Und sehr häufig ist bei mir die Entscheidung, ich mache etwas, womit ich mich wohlfühle, worauf mein 75-jähriges Ich stolz ist, weil mein 75-jähriges Ich zu mir sagt, danke, ich habe kein Rückenweh, ich habe kein Knieweh, ich kann alles machen, was ich will, und zwar, weil sich der 44-jährige Schmieder zusammengerissen hat. Und plötzlich entsteht dieses Gefühl nicht, oh, ich muss heute in Sport oder ich darf ja keine Schokolade essen, sondern ich esse, was ich will. Ich treibe Sport so viel ich will mit diesem Ziel. Worüber würde sich mein 75-jähriges Ich freuen, dass ich es heute tue? Mhm. Und das ist dann oft spazieren gehen mit dem Hund, mit meiner Frau kuscheln, also ein bisschen weniger Stress zulassen.
Mhm. Man hat im Leben natürlich nicht alles in der Hand, aber das, was du im Buch beschreibst und wofür diese Ratschläge sind, dienen natürlich dazu, eben diese Risikofaktoren auszuschalten, genau vor dem Hintergrund, ich muss oder ich darf nicht, sondern ich will. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
Ja, und es gibt natürlich viele Dinge im Leben, die du nicht kontrollieren kannst. Und mir ging es aber so, dass ich mich oft darüber aufgeregt habe, über Dinge, die ich ja dann doch nicht ändern kann. Und irgendwann kam so die Erkenntnis, warum verschwende ich meine Zeit damit? Meine Zeit ist wertvoll. Meine Zeit auf dieser Welt ist kurz. Da will ich mich nicht über meinen Nachbarn aufregen. Da will ich eigentlich nicht mit jemandem über Politik debattieren, sondern kümmere ich mich doch lieber um meinen Hund. Verbringe ich doch lieber eine halbe Stunde mit meiner Frau. Kümmere ich mich doch mal eine Stunde um mich selbst. Also wir sind, Gesundheit heißt immer, Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben. Wenn wir dann aber darüber nachdenken, wie wenig Zeit am Tag wir auf das, was wir sagen, das ist das Wichtigste im Leben, meine Gesundheit. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich mich auch nicht um meine Familie kümmern.
Du hast einmal einen schönen Vergleich gemacht mit, wie war das, im Golfball, im Marmeladeglas?
Ja. Es gibt ein Marmeladeglas, das ist dein Tag und der Golfball sind die wichtigen Sachen. Also deine Gesundheit, Familie, die besten Freunde, vielleicht auch der Job. Es ist auch wichtig, finanziell abgesichert zu sein. Dann gibt es Murmeln, das ist so der Rest, Hobbys und so weiter. Und dann gibt es Sand, der ganze Rest. Und ich glaube, dass wir Menschen gerade durch Social Media...
Ach so, und wenn man, jetzt um das Bild noch fertig zu machen, wenn man die Golfbälle, da haben wir jetzt...
Die haben Platz. Dann machst du Murmeln rein, die haben auch noch Platz. Und wenn die zuerst drin sind, hat auch der Sand Platz. Nicht mehr so viel. Als wenn du aber überlegst und machst es umgekehrt und kippst dein Glas erst mit Sand voll. Mit all diesen unwichtigen Dingen, mit Streiten im Nachbarn, Debatten auf Social Media, hier noch eine Fernsehsendung anschauen, dann ist dieses Glas voll. Und dann versuchst du, den Golfball mit deiner Gesundheit reinzumachen. Ja, der passt aber nicht mehr rein. Und dann fällt er hinten runter. Weil du immer sagst, ich habe ja keine Zeit, zum Sport zu gehen. Ich habe keine Zeit, gesundes Essen zu kaufen. Doch, nimm dir diese Zeit. Dieser Golfball ist wichtig. Verzicht lieber auf ein bisschen Sand. Verzicht auf wirklich Dinge. Frag dich bei Dingen, ist es wirklich wichtig für mein Leben? Und bei vielen Dingen wirst du sagen, nee, das ist nicht so wichtig wie meine Gesundheit. Das ist das Umdenken.
Du hast dein Buch in 6 Kapitel gegliedert. Die nennen sich Du, deine Ernährung, dein Körper, dein Kopf, dein Umfeld, dein Weg. Mhm. Und das hast du jeweils wiederum in 4 Kapitel untergegliedert. Und was ich auch ganz spannend finde, am Ende dieser Kapitel findet sich immer eine Check, oder heißt es Checkliste, wo du das eigentlich das Kondensat ein bisschen aus dem Kapitel machst. Habe ich das richtig geschildert so?
Ja, also wie gesagt, das sind die Denkanstöße, die du dir durchlesen kannst und ich bin nicht böse, oder wenn du sagst, schau mal, jetzt hast du mir was vorgestellt, das ist aber nichts für mein Leben. Dann blätter drüber. Aber wenn aus diesen, ich glaube insgesamt sind so 30, 40 Denkanstöße, wenn du da bei 10, 15 sagst, damit kann ich mich identifizieren, das finde ich gut. Wir haben ja gerade mal drüber geredet, wo du gesagt hast, Mensch, dieser Denkanstoß gefällt mir aber. Ja, dann baue ihn in dein Leben ein. Und gerne schreib mir. Ich habe eine E-Mail, astridinsglück@gmail.com. Wenn es dir was gebracht hat, schreib mir. Ich freue mich über jede Mail, über jede Nachricht, wenn jemand sagt, Mensch, du, in Kapitel 8, das habe ich jetzt in mein Leben eingebaut und seit 2 Monaten beherzige ich das und mir geht's besser, dann schreie ich Juhu und sage, schau mal, dann haben wir was erreicht. Also klar will ich auch Bücher verkaufen, aber viel schöner ist doch, wenn jemand sagt, ich habe dein Buch gelesen, habe was gelernt und jetzt geht's uns beiden besser. Schon habe ich wieder Motivation, weiterzumachen. Also dann haben wir beide gewonnen. Mhm. Und deshalb, ich wünsche mir von dir, Hannes, schreib mir in 2 Monaten, wenn du was aus dem Buch übernommen hast, ob es dir besser geht.
Das werde ich tun. Das werde ich tun. Das werde ich unbedingt tun. Und vielleicht, ja, auch nimmt der eine oder die andere Hörerin und Hörer von unserem Ratsch heute schon was mit aus dem Gespräch. Das Ganze kann man natürlich auch nachhören als Podcast bei uns auf der Homepage br-heimat.de. Ja, in seinem Buch zeigt Jürgen Schmiede Schritt für Schritt, wie der Einstieg in ein anderes, ja, glücklicheres, gesünderes Leben gelingen kann. Und dabei beschreibst du ja, wie dabei eben, man möchte meinen, das müsste man ja wissen, das ist eine Binsenweisheit, aber wie körperliche, mentale und soziale Faktoren zusammenhängen. Und obendrein machst du die einigermaßen nackig, nenne ich es mal so, weil es ein radikal ehrlicher Bericht auch über dein Leben ist.
Es gehört dazu. Also ich glaube, man kann so ein Buch nicht schreiben, ohne dass man sich auch verwundbar zeigt. Und wie gesagt, wo du gerade Körper und Geist angesprochen hast, ja, es ist eine Binsenweisheit. Ja, und wir sollten es alle wissen, aber wie oft beherzigen wir das denn? Mhm. Und bei mir waren es Süßigkeiten zum Beispiel. Ich nasch für mein Leben gern. Und die Ärztin sagte, wann naschst du denn? Schmeckt es dir wirklich oder wann passiert's? Und bei mir stellte sich raus, ich nasch immer dann, wenn ich gestresst bin oder wenn Leute mich von oben herab behandeln. Wenn die nicht nett zu mir sind. Dann habe ich so eine Tüte Gummibären einfach gefressen. Und dann sagte die Ärztin, jetzt gebe ich dir zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage dir, verzicht auf Süßigkeiten oder löse diese Probleme. Sag deinen Kollegen, so kannst du mit mir nicht reden, weil es mir schadet. Und das Witzige ist, das funktioniert. Du darfst Leuten sagen, so nicht. Und weil ich das gemacht habe, und jetzt mache ich mich verwundbar, weil manche waren natürlich Kollegen, ja, manche werden nicht erfreut sein, wenn sie das lesen über sich. Aber es hat mir geholfen und es hat mir gezeigt, schau mal, es sind nicht immer nur Verzicht auf Süßigkeiten, sondern du darfst auf dich aufpassen, indem du auch an deinen Beziehungen arbeitest. Also gesunder Geist in gesundem Körper, den Spruch kennen wir alle, der funktioniert auch andersrum. Es kann nur einen gesunden Körper geben, wenn dein Geist auch gesund ist.
Das Ganze ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber es lohnt sich.
Ja, aber deswegen heißt es ja auch Arschtritt ins Glück und nicht wir sitzen auf der Couch ins Glück.
Dankeschön, Jürgen Schmieder, für den Besuch bei uns in HWD Ehre.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Wünsche dir alles Gute, viel Freude und Gruß an die Familie in Los Angeles.
Danke.
Und ja, Dankeschön, für Gott.
Danke, tschüss.